Wir sind hier, ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, die Schweiz mit ihrer Diversität, mit ihrer Vielfalt. Und auch in dieser Episode geht es um die Frage, die uns in den letzten beiden Episoden schon beschäftigt hat, nämlich wie steht es in der Schweiz mit der Gerechtigkeit der Chancen? Diesmal geht es um die Rolle der Geschlechter, um Mann und Frau, vor allem in dieser Episode aber über die Rolle der Männer. Was passiert in der Migration mit den Geschlechterrollen? Oder nochmal anders gesagt, wie beeinflusst Migration die Geschlechterverhältnisse? Mein Name ist Christoph Keller und über diese Frage diskutieren bei mir am Tisch Anu Sivaganesan. Hallo.
Freut mich, danke für die Einladung.
Anna Wies.
Hallo, freue mich ebenfalls, hier zu sein.
Und Johannes Berane.
Hallo, freut mich auch, hier zu sein, danke für die Einladung.
Anu Sivaganesan, Sie sind Juristin, Master of Law, Sie forschen am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich. Sie sind Begründerin und Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat. Es ist eine Fachstelle des Bundes, die Betroffene und Fachpersonen berät bei Zwangssituationen in Beziehungen. Zwangsheirat ist ein wichtiges Thema in Ihrer Beratung, aber Zwangsheirat ist nur eine Spitze des Eisbergs eines viel größeren Problems.
Ja, bei Zwangsheirat, sozusagen das größere Problem, da sehe ich einerseits die Macht der Eltern, sogenannter Adultismus, wo das Recht um die individuelle Integrität von den Kindern also verletzt werden. Es ist aber auch, es geht auch weiter, eine Ablehnung der Vielfalt. Ich würde das mal so ausdrücken, zum Beispiel, wenn ein türkischer Vater seine Tochter verbietet, einen Kosovaren als Freund zu haben, dann ist es rassistisch. Und ich würde sogar provokativ noch ausformulieren, das ist ein wenig auch Gift für unsere Vielfalt.
Anna Wies, Sie sind Sozialwissenschaftlerin, Sie arbeiten zur Frage, wie Migrantinnen und Migranten, die in einer prekären Situation ist, in Bezug auf ihre Identität, auch ihre Geschlechteridentität, sich verändern. Sie haben insbesondere auch Biografien von Migrantinnen und Migranten im prekären Aufenthaltsstatus in der Schweiz und anderswo untersucht. Jetzt können Sie in einem Satz sagen, was Ihre Erkenntnisse waren aus dieser umfassenden Forschung?
Ich habe weniger geschaut, wie sich sozusagen die Migration per se, also die Bewegung auf die Rolle der Geschlechter auswirkt, natürlich auch, aber auch sehr stark, wie dominante Bilder über Männer in diesem Fall, also über Personen, die als Migranten wahrgenommen werden, auch ihren Handlungsspielraum umschreiben und wie sie diese Bilder dann auch immer wieder navigieren müssen. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis für mich ist, dass wir da auch auf die Heterogenität schauen müssen und dass das sehr unterschiedliche Erfahrungen sind, aber auch Wünsche und Bedürfnisse.
Also Zuschreibung von Geschlechterrollen. Ja. Damit beschäftigen sich ja auch Sie, Johannes Berane. Sie sind Erwachsenenbildner, Mediator und Übersetzer. Sie haben einen Hintergrund in Eritrea und haben die Organisation Vatersein in der Schweiz gegründet. Das ist ein Verein, der Beratungsangebote für Männer macht. Eine Beratungsstelle, die Männer unterstützt, mit ihrer Vaterrolle in der Schweiz zurechtzukommen. Jetzt, was sind da die Probleme, die Sie mit denen Sie zu tun haben?
Die Probleme sind verschiedene, aber die ersten Probleme sind erst die Sprache, die Kultur. Und auch die Gesellschaft sind eine Herausforderung für die Männer. Und darum haben wir diese Beratung gegründet, weil es gibt Traditionen, Normen, wo sie sich gekommen, nicht nur Eritrea, sondern viele Migrationen gekommen. Hier haben sie anderes Norm und Kultur. Wenn sie kommen, hier haben sie nicht nur die Integration für Sprache und die Arbeit, sondern auch die Alltagleben haben sie eine riesen Herausforderung. Auch das mit dem Beamten und Geschlechtsrecht, Frauen und Männer, das ist anderes dort. Wenn sie kommen, hier haben sie so viele Probleme. Und darum haben wir diese Beratung gegründet und wir beraten auch auf dieser Ebene.
Musik. Dann bleiben wir doch gleich mal bei dieser Geschichte mit den Traditionen, die Sie ja jetzt genannt haben, Johannes Berane. Wer in ein anderes Land reist und welches Land auch immer das ist, hat es mit neuen Normen und Verhältnissen zu tun. Und das gilt auch, wenn jemand in die Schweiz kommt. Das ist irritierend, das ist neu. Was passiert mit den Menschen, wenn sie hierher kommen in Bezug auf ihre Traditionen? Nehmen Sie die einfach so mit und tragen sie hierher und versuchen sie hier so gut wie möglich zu leben? Oder wie ist das?
Genau, Mafa, sie können nicht akzeptieren, weil sie haben in andere, woher sie gekommen, haben sie andere Einstellung, oder? Wenn sie kommen hier, alles ist weg, oder? Zum Beispiel, wir kennen Mafa zu Hause, die Männer bei uns, die kochen nicht und die Haushalt machen sie nur unsere Mutter oder unsere Schwester und sie sind nicht gewohnt mit dieser Arbeit. Wenn sie kommen hier in der Schweiz oder in Europa, dann ist eine Herausforderung. Das macht automatisch, aber das braucht noch Zeit, bis das gewohnt ist. Und dann, es gibt nachher diesen Konflikt zwischen Frau und Mann, wenn Arbeit aufteilt. Das ist ein kleines Beispiel.
Jetzt, Annelies, was macht das mit Menschen, die eben nicht aus beruflichen Gründen hierher gekommen sind? Menschen, die nicht mit einem 5-Jahres-Vertrag mit irgendeiner internationalen Firma hierher kommen in die Schweiz, sondern die auf der Flucht sind. Macht das einen Unterschied?
Macht bestimmt einen Unterschied, auch weil man vielleicht weniger losgeht mit Freude auf etwas, sondern wirklich, weil man gewisse Dinge aufgeben muss. Aber ich glaube, ich möchte auch hier nochmals auf diese Diversität aufmerksam machen. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, von diesen Traditionen zu sprechen und Normen, weil das klingt immer so, als wären dann in Eritrea oder in Syrien alle Normen genau gleich. Aber die Leute kommen ja auch aus sehr unterschiedlichen Familien aus sehr unterschiedlichen Religionen.
Aus unterschiedlichen Schichtzusammenhängen.
Schichten, genau. Ja, ja. Und was das auch macht. Und was jetzt bei mir halt auch sehr stark im Vordergrund stand, was dann ja auch dieses Asylsystem hier macht. Also Leute kommen an, ich habe vor allem mit Personen gesprochen, die jetzt noch nicht sehr lange hier waren oder die einfach in verschiedenen Ländern, auch in Europa unterwegs waren. Und was das dann auch macht, also dieses Ankommen in einem System, das zuerst sehr stark auch fremdbestimmend ist, wo in dem Leute sehr wenig Spielraum haben, in auch Handlungsraum abgesprochen wird. Also wenn sie zum Beispiel in einem Asyllager leben, in dem sie sehr wenig entscheiden können, wann sie essen, was sie essen und solche Dinge. Also ich glaube auch, dass wir da
also ein Verlust
auch
von Autonomie, genau, auch von Eigenständigkeit, jawohl.
Genau, also ich denke,
dass. Und was macht das mit den Menschen?
Insbesondere
sehr unterschiedlich, auch mit den Männern, wenn wir das ein bisschen fokussieren?
Sehr unterschiedlich. Also ich denke, es macht einerseits, es ist schwierig, das auszuhalten, also diese riesige Verunsicherung, was passiert, das auszuhalten, dass man nichts machen darf, dass man nicht arbeiten darf zum Beispiel, oft während einer längeren Zeit oder keinen Job finden, was ja viel auch zu tun hat mit einer männlichen Rolle, also auch bei uns, dieses sozusagen arbeiten zu dürfen. Genau.
Anusiva Ganesan.
Ja, also ich wollte nur noch ergänzend sagen, auch bei der Frage natürlich, dass die Migrantinnen hierher kommen mit ihrer Tradition, dass wir hier differenziert anschauen. Es ist ja natürlich nicht so, dass einfach dass man einen Rucksack von Sitten und Gebräuchen sozusagen aus dem Herkunftsland mitgebracht wird. Natürlich, da will ich auch sagen, es gibt bestimmte Traditionen aus dem Herkunftsland, dass auch hier sozusagen Migrantinnen auch beeinflussen können. Zum Beispiel Normen rund um die Sexualität, Jungfräulichkeitskult, das ist vorhanden. Das nenne ich mal jetzt der Herkunftseffekt. Aber es gibt natürlich auch während der Migration, das ist, was Wies angesprochen hat, auf der Flucht zum Beispiel, da haben wir konkret auf Kinderheiraten gesehen, da gibt es auch Zahlen von der UNICEF-Studie, die sagen, dass es eigentlich Kinderheiraten, minderjährigen Heiraten auch gestiegen sind, stark angestiegen sind, weil eine Heirat als Schutz sozusagen auf der Flucht auch seitens der Eltern gesehen wird. Das ist sozusagen ein Migrationseffekt. Und angekommen in der Diaspora, da gibt es auch wiederum viele Veränderungen, der Diaspora-Effekt. Und da zum Beispiel als Rechtswissenschaftlerin auch für mich das Rechtssystem hier in der Schweiz oder auch gewisse Rechtsordnungen in den Herkunftsländern, auch die können ja diametral unterschiedlich sein. Also dass voreheliche Sexualität verboten ist, nicht nur kulturell, traditionell, religiös, sondern auch rechtlich. Es ist ein Verbrechen in vielen Rechtsordnungen. Und das heißt, man muss also verheiratet sein, um die Sexualität zu erleben. Und in der Schweiz ist es ja genau umgekehrt. Kinder dürfen auch sexuelle Erfahrungen machen, wenn man unter 16 ist. Man muss natürlich diese drei Altersunterschied beachten, aber heiraten darf man erst ab 18. Also da gibt's auch in der Diaspora auch verschiedene Effekte, die danach dazu führen können, warum gewisse Praktiken auch weiterhin beherrschen oder praktiziert werden. Sie haben noch, Herr Kelle, gefragt, was macht es denn auch bei den Personen, auch spezifisch in Bezug auf die Männer? Ich glaube, sicher auch der Statusverlust. Vor allem hier in der Diaspora findet ja eine Machtverrückung statt, wenn ich jetzt Macht im Sinne von als Mann, Frau jetzt denke. Weil Sie können hier vorstellen, eine junge Frau, die hier in der Schweiz aufgewachsen ist, kommt auch schon vor, dass sie mit einem Landsmann aus dem Herkunftsland verheiratet wird. Also der Mann kommt hierher, dann ist ja so, dass die Frau ja eigentlich eine Ausbildung hat, sie verdient Geld, sie beherrscht die Sprache hier sehr gut, also ist der Mann von ihr abhängig. Und diese Machtverrückung kann auch dazu führen, dass es auch Gewalt gibt, und da gibt es auch Studien. Und das kann man auch nicht nur in Bezug auf Mann und Frau, aber auch in Bezug auf Eltern und Kinder genauso gut sehen wir das, weil die Eltern sind abhängig von den Kindern. Also Sie sehen, also es gibt sozusagen ein umgekehrtes Abhängigkeitsverhältnis.
Also ich nehme jetzt mal mit aus dieser ersten Runde, man muss das differenziert anschauen, aber ein Stichwort steht jetzt im Zentrum: Machtverrückung. Also dass sich die Macht der Geschlechter verändert in der Diaspora. Jetzt, ich nehme an, Johannes Perhane, das ist ein Thema in Ihrer Beratung, das ein Dauerthema ist.
Richtig. Wie ich habe gesagt, in Eritrea oder meistens in Afrika, die Haushalt und Erziehung ist Frauensache. Und der Mann bringt das Geld. Das Mann ist wie ein Chef. Hein? Und dann kommt in Europa, erstens, der Mann vielleicht hat hier keinen Job und hat hier keine Autorität. Und er ist auch unabhängig vom Sozial. Und der erste Verlust ist, dass aus Mann hat er seine Macht verloren. Eine. Und das zweite ist, dass auch gesetzlich zwischen Frau und Mann hier, der Gesetz ist mehr unter Schutz Frauenrecht. Und die Männer fühlen sich einfach verloren gegangen. Und das ist die Hauptproblem. Und das und dann die Männer anfangen zu sich selber statt aktiv in Integration teilzunehmen, sondern sie zurückhalten und sie sind statt in eine Lehre oder eine Stelle zu suchen, sie sind eine Gruppierung, gehen sie in ein Lokal, Bier trinken und so. Die fühlen sich einfach nicht ernst genommen.
Sie fühlen sich nicht ernst genommen, weil sie in dieser Rolle als Väter, Männer verunsichert sind? Oder fühlen sie sich auch nicht ernst genommen vom, ich sage jetzt mal, vom System Schweiz, über das Anna Wies ja vorhin gesprochen hat?
Genau, das System, weil das ist meine Erfahrung als Übersetzer, als Berater. Es gibt bei Fachpersonen, ist das auch so, im Kopf, ja, die Männer, die Migrantmänner, sie schauen nicht ihre Familie oder sie schauen nicht das Kind. Meisten Frauen, die gehen bei älteren Abend bei Schule mit dem Kindern und die Männer, entweder arbeiten sie oder haben sie nicht mitgegangen. So, die sind einfach systematisch oder unbewusst, sie sind ausgegrenzt. Genau, und sie fühlen sich einfach, dass ihre Autorität und ihre Macht verloren. Und dann statt eine gesunde Integration in eine Familie, das bringt einen Konflikt zwischen Frau und Mann, weil der Mann da steht und die Kontakt für Fachpersonen geht nur auch mit dem Augenblick. Es geht nur mit Frau und dann erfüllt einfach das extra Zurückhalten oder dass sie die haben einfach nicht ernst genommen.
Genau, Sie sagen, es gibt diesen Vorwurf, sie schauen nicht aufs Kind. Also ich muss sagen, ich habe nicht mit Familien gesprochen und ich glaube, das ist eine sehr unterschiedliche Perspektive. Also es ging, ich kann jetzt nicht so viel sagen, was passierte in diesen Familien, weil ich wirklich vor allem auch mit alleinstehenden Männern, die alleine hier waren. Und da war, stand dann oft auch im Vordergrund, sie können nicht für ihre Familie sorgen, die eben vielleicht noch im Herkunftsland waren. Also sie, einerseits gibt es Einschränkungen beim Familiennachzug, also sie können ihre Familienmitglieder nicht bringen, sie haben keine Arbeit, wissen, dass sie ihren Familienangehörigen nicht gut geht, können aber kein Geld schicken. Also solche Dinge waren dann oft auch Thema. Und ich finde es auch wichtig, gerade weil wir ja, also weil doch in der medialen Öffentlichkeit viele Stereotype, wie ich vorher schon kurz angetönt habe, zirkulieren, die eben von dieser in Anführungszeichen fremden Männlichkeit sprechen, die oft auch als gefährlich wahrgenommen wird. Und da geht man ja eher so davon aus, dass die vielleicht zu männlich oder zu viel Handlungsspielraum haben. Es gibt auch das Bild des eher passiven Flüchtlings, der eben nicht für sich entscheiden kann. Also es sind relativ so starke Bilder und was ich dann doch auch immer wieder interessant fand, ist mit Männern auch über ihre Unsicherheiten zu sprechen. Also was passiert, wenn ich hier ankomme und ich bin es mir nicht gewöhnt, vielleicht in der Öffentlichkeit mit Frauen Kontakt zu haben, was macht das mit dir? Solche Dinge, also so ein bisschen die Nuancen.
Zum Beispiel auch eine Frau dann plötzlich als Chefin zu haben oder eine Frau in der Sozialarbeit. Jetzt, ein Stichwort ist gefallen, Anu Sivaganesan, ein Stichwort ist gefallen, das Stichwort Gewalt. Jetzt nimmt mich Wunder von Ihnen auch zu erfahren, warum denn diese Situation, die wir jetzt versucht haben zu schildern, in individuellen Fällen, sagen wir auch immer, möglicherweise dann in Gewalt umschlagen kann. Anu Sivaganesan.
Es liegt sicher auch daran, dass der Mann eben nicht mehr sozusagen die klassische oder die ihm verständliche Rolle nicht mehr spielen kann, weil er ja eben abhängig ist von einer Frau, die hier aufgewachsen ist. Das kann dann auch in Ohnmacht natürlich gehen und dass es dann hier mehr Gewalt entsteht, aber auch in Bezug auf die Kinder, also jetzt als Vater, jetzt auf die Kinder dann auch, kann sein, dass Gewalt entsteht, dass hier zum Beispiel die Angst vorherrschen kann, dass die Herkunftsidentitäten bei ihren Kindern zum Beispiel verloren gehen kann und dann kann es zu einer Überbetonung kommen, dass dann natürlich auch diese Überbetonung dann zu Konflikten führen kann mit den Kindern, also zwischen Kindern und Vätern. Aber natürlich geht es auch für die Mütter, aber der Fokus ist ja jetzt hier bei den Männern, dass hier sozusagen auch insbesondere bei den nachkommenden Generationen die Wünsche und Aspirationen, was sie zum Beispiel nicht erreichen konnten, dass sie dann diese dann auch stark durchsetzen, auch versuchen. Das kann auch ein Grund sein.
Also können wir sagen, dass eigentlich dann Männer gerade in dieser Verunsicherung, auch in dieser Labilität vielleicht, in die sie hier hineingeraten, ein Stück weit versuchen, die traditionellen Strukturen ein Stück weit aufrechtzuerhalten und dann eigentlich in eine patriarchale Situation hineinkommen, die sie vielleicht in der Herkunftsgesellschaft gar nicht so haben, verstärkt letztlich dann Migration, Strukturen, die vielleicht in der Gesellschaft schon angelegt sind, Anna Wies?
Ich finde es schwierig, das so generell zu beantworten, glaube ich, weil ich auch Leute kennengelernt habe, die jetzt eine gegensätzliche Reaktion gezeigt haben, die irgendwie Lust hatten, neue Geschlechterrollen zu entdecken und das vielleicht auch spannend fanden, zwar irritiert waren. Ja, oder irgendwie einen Umgang zu finden. Also ich glaube, ich tue mich schwer, jetzt das sozusagen, so die Migranten, die gehen mit ihrer Männlichkeit so um. Aber natürlich kann das eine Reaktion sein, also auch eine eben diese Machtlosigkeit zu erfahren und dann irgendwo sich Macht über einen, also anders sozusagen anzueignen. Aber ja, ich glaube, ich würde auch hier wieder versuchen zu schauen, wie erlebt das wer und vielleicht, also genießen ja also gewisse Leute auch diese anderen Lebensweisen, die sich jetzt
Also in dem Sinne, sie nutzen die neue, ich sage es in Anführungszeichen, Freiheit oder die anderen Möglichkeiten, die diese Gesellschaft hier bietet, die weder besser noch schlechter sein müssen, aber die einfach andere Möglichkeiten bieten und nutzen die.
Ich denke, das ist eine Möglichkeit und ich denke, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
Ja. Das ist unsere Arbeit, oder? Mhm. Wenn man gezwungen ist, das ist unmöglich, das zu praktizieren. Und darum machen wir das mit dem Vaterrunde, wir diskutieren und wir zwingen sie nicht, sondern wir erzählen, okay, wir sind hier geflüchtet und wir haben eine Familie. Unser Ziel ist das, eine gesunde und gute Familie zu haben. Für das braucht man auch eigene Initiative, man muss noch in Hand nehmen. Das heißt, mit Kindern zu spielen, zu reden und dann auch bei Frau beim Haushalt kochen, einkaufen zu helfen. Und das alles, was du machst, ist das nicht, weil du als Frau bist, sondern du machst es für deine Familie. Und dann bemerkt das, er ist nicht gezwungen, sondern es gibt keine andere Alternative. Der Grund, warum das nicht machen bei uns, ist, dass die Großmutter, Schwester und der Nachbar sind dort und sie können alles erledigen. Aber die hier sind nur die Frau und Mann mit seinen Kindern. Und
wenn also die Kleinfamilie, die plötzlich hier in der Schweiz dann plötzlich so wichtig wird.
Genau. Und das heißt, wenn die Frau macht alles, am Schluss sie ist auch müde und krank und der wird noch auch mit dem Effekt wird noch problematisch. Und dann, wenn er will, eine gesunde Familie, eine lange, mit seinen Kindern, Frau gesund zu bleiben, dann muss noch seine Frau unterstützen. Aber das macht er nicht, weil gezwungen ist, sondern vom Liebe und meine einfach vor der
Anusi Vaganesan?
Ich wollte nur sagen, dass genau die Veränderung, die ja Wies und auch Berhane ansprechen, das ist ja genau das Schöne oder das Vorteil an dieser Vielfalt, weil wir Spannungen haben. Und genau diese Spannungen sind ja Chancen, dass wir anhand Diskussionen oder die Arbeit, die Herr Berhane auch machen, eine Austarierung stattfindet und so dann auch, sei es der Mann oder als Vater oder auch als Söhne, dass sie dann auch die Veränderungen mitgestalten und auch miterleben. Wenn jetzt ein Sohn zu einer Beratungsstelle geht oder wenn der Vater zu einer Beratungsstelle geht, das ist ja schon, das bedeutet ja schon, dass es eine Überwindung der, ich spreche jetzt nur über die schädlichen Praktiken, entsteht, dass man schon die Veränderung eigentlich, die beginnt ja schon. Das ist genau die Chance, die ich hier sehe.
Ist es denn so, vielleicht an Sie beide, Johannes Berhane und Anusi Vaganesan, dass eine Sicherheit, ein sicherer Aufenthaltsstatus, eine sichere Zukunft auch, diese, ich sag's jetzt mal, Emanzipation oder Diversität der Geschlechterrolle eher fördert?
Ja, das ist ein Teil des Problems. Das zum Beispiel, es gibt so viele Migranten, die kommen hier und dann wenn nach dem Asylprozess, es gibt noch ältere Männer, die bekommen schnell eine Antwort mit B-Ausweis oder F-Flüchtling. Und es gibt auch Männer, die bekommen ein Negative Humanity. Und das ist auf ihre Begründung, warum haben sie nicht bekommen die Asyl. Aber in die Gesellschaft, die nehmen, das ist nicht das ist der Grund, sondern der Mann ist schwach, oder? Da hat er nicht seine Arbeit gemacht und dem fehlt sie einfach das Unmacht, oder? Und dann hat er auch unterschiedlich, wenn eine Person hat er eine B- oder F-Politik, finanziell oder Sprachekurs und so weiter, Wohnen zu suchen, hat noch viel Möglichkeiten, außer die mit N oder mit F-Humanity, weil die haben weniger Geld und weniger Möglichkeit, in einen Deutschkurs zu besuchen. Und dann gibt es unterschiedlich, so das bringt auch einen Konflikt zwischen Familie, oder? Dass die Frau sie sucht eine Lösung und der Mann sucht auch eine Lösung. Und am Schluss, auch wenn er motiviert, eine Stelle zu finden, wenn ich auch motiviert, in den Deutschkurs zu besuchen, die Möglichkeiten sind beschränkt. Und dann ist auch ein Potenzial für die Konflikt und dann auch problematisch für die.
Also ich finde sicher, was schon gesagt wurde, ist, es ist wichtig aus menschenrechtlicher Perspektive, dass die Menschen nicht zu lange in einem Schwebezustand warten müssen, was ihr Aufenthaltsstatus anbelangt, dass hier eigentlich in ihre Menschenwürde orientiert auch gehandelt werden sollte. Aber das, was Sie gefragt haben, Herr Keller, ob die traditionelle Praktiken dann anders angegangen werden können. Wir sehen das zum Beispiel bei Zwangsheiraten oder Genitalverstümmelungen, dass auch Personen, die schon mehrere Jahre in der Schweiz leben, auch ihre Kinder zum Beispiel zwangsverheiraten oder die Genitalverstümmelungsproblematik, die ist auch vorhanden. Also es ist für mich eine Frage, wo ich dann die schweizerische Integrationspolitik in dem Sinne in Frage stelle, machen wir etwas falsch? Oder was sollte anders dann passieren, damit sozusagen die Diskurse zum Zusammensein? Und da habe ich den Eindruck, wir fokussieren ja sehr stark auf einer sozioökonomischen Basis. Die Sprache, die Arbeit, was sehr wichtig ist, das ist notwendig, aber nicht hinreichend für ein Zusammenleben. Ich bin der Meinung, dass wir hier sozusagen die Menschenrechte mit ihren universalistischen Anspruch auch, die ja für alle gelten, dass wir daran orientieren, unsere Diskurse für das Zusammenleben. Und wenn wir Menschenrechte nehmen, da geht es verschiedene Themen, auch Rassismus, Nichtdiskriminierung und so weiter. Und dann wäre eigentlich schlussendlich auch eine Orientierung an die Menschenwürde. Und das wäre für mich die Krönung oder für die Kohäsion der Vielfalt. Vielleicht schafft es dass gewisse schädliche kulturelle, soziale, religiöse Praktiken dann nicht praktiziert werden.
Und wie wirkt sich denn, würde sich aus Ihrer Perspektive, Anu Sivaganisan, diese neue Politik, die sich an Menschenrechten orientiert, dann ganz konkret auf so Situationen wie Wunsch nach Genitalverstümmelung von der Familie, von den Eltern oder Zwangsheirat auswirken?
Dass man darüber diskutiert, dass man nicht in dem Sinne, weil da, also ich würde jetzt das Beispiel der Zwangsheirat als ein Best Practice nehmen in der Schweiz, so dass hier nicht entweder verharmlost wird oder relativiert wird oder verunglimpft wird. Also heißt, wenn wir einen Diskurs, ein Diskurs, der sich an die Menschenwürde orientiert, das würde dann eine sachdienliche Diskussion. Das ist, was ich damit meine, weder verharmlosen noch verunglimpfen, sondern sachdienlich. Es sind die Frauen oder Männer, die zwangsverheiratet werden oder auch Frauen, die Genitalverstümmelung unterliegen. Sie brauchen die Hilfe. Also das heißt, wir müssen dann sachlich Lösungen finden, weil das eben ein Menschenrecht ist. Und da in Bezug auf dieses Thema, finde ich, haben wir eigentlich mehr oder weniger gut managed, und es sollte eigentlich in anderen Bereichen auch in der Schweiz ausgeweitet werden.
Also die Aufnahmegesellschaft, wir haben es gehört, Anna Wies, spielt hier eine wichtige Rolle, um hier Klarheit zu schaffen. Das würde den Menschen, die hierher kommen, vielleicht auch Orientierung und Halt bieten, um gerade in dieser Orientierung sich, ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, neu zu erfinden, auch in ihren Geschlechterrollen?
Ja, es geht ja nicht darum, dass sich jetzt alle neu erfinden müssen, aber ich glaube, diesen Zugang zu Rechten finde ich ein wichtiges Thema. Und also das geht ja auch darum, wie nimmt man dann eine Beratungsstelle also wahr und wie geht man auf sie zu, also eine Beratungsstelle, wie jetzt das Frau Sinawagesan anbietet. Und das sind ja extrem wichtige Angebote. Das sind ja auch extrem wichtige Angebote, dass Leute, die jetzt tatsächlich von Zwangsheirat betroffen sind, dass die Unterstützung kriegen. Also ich denke auch da, und da geht es dann darum, dass man auch hier irgendwo vernetzt ist, dass man auch Unterstützung bekommt, dass man eben auch weiß, man gehört hier dazu und man hat das Recht, hier dazu zu gehören. Und ich denke, da ist dann schon wieder Teilnahme in verschiedenen Bereichen sehr wichtig, damit das eben auch ermöglicht wird.
Die Männer haben sie, wie ich habe gesagt, so viele Anfragen oder Probleme und sie gehen in verschiedene Beratungsstellen. Die erste Barriere ist die Sprache. Und wenn wir sehen, die meisten in Beratung arbeiten, die in der Beratung arbeiten, sind die meisten Frauen. Und aus Migration, Mann, aus Chef benennt sich selber, wenn er geht in eine Beratung. Es geht um Probleme mit Frau oder Familienprobleme. Er geht um diese Beratung. Und alle die Personen, als Fachpersonen in diesem Gebiet arbeiten, vielleicht haben sie gelesen, die sind ausgebildet, aber sie haben zu weniger Kenntnis über den Hintergrund für die Migrationen Personen.
Ihre Herkunft und
so weiter. Genau, genau. Und das ist unsere Teilarbeit, wie erzählen, wie ich erziehe in Eritrea, in Somalia oder in Afghanistan. Und wie ist das die Sprache und wie ist das Glaube, wie ticken sie, wie ist das Mimik. Und wir versuchen immer zwischen diesen zwei Gesellschaften ein Vertrauen zu binden. Aber wenn die Jugendlichen einfach die Vertrauen für die Betreuer verloren, die kommunizieren sie nicht und sie sind nicht bereit, auch für ihr Interesse einen Schritt zu machen.
Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Und wie ich das verstanden habe, geht es ja jetzt auch darum, Räume zu schaffen, in denen sich auch Männer, jetzt mal explizit, wohlfühlen und in denen man auch Unsicherheiten benennen kann und vielleicht Missverständnisse und solche Dinge. Und das war so ein Teil oder auch ein Ergebnis meiner Arbeit, dass diese Bilder eben, die eher von dieser Gefahr oder von dieser Stärke des Mannes sprechen, ja auch immer damit zu tun haben, dass man ihnen Verletzlichkeit abspricht. Oder dass es gibt frauenspezifische Programme, und also ich will nicht sagen, dass das ganze System nicht auch sehr stark nach dem Mann ausgerichtet ist, aber so diesen Auseinandersetzung mit Geschlecht heißt dann meistens mit der Frau. Und was heißt das eigentlich jetzt auch mal zu schauen? Gibt es, also braucht es auch spezifische, eben ich sag's jetzt mal Räume, also vielleicht so im Sinne von Safe Spaces, wo man sich wohlfühlt, wo man auch mal das austauschen kann. Und was dann oft, oder was ich meine mit männerspezifischen Verletzlichkeiten, also ohne das jetzt ausspielen zu wollen gegen frauenspezifische Verletzlichkeiten, sondern mir im Sinne von, dass dann gerade im Asylsystem Männer zum Beispiel oft prekärer untergebracht werden in Bunkern, weil man auch davon ausgeht, die können das irgendwie aushalten. Und ich finde es auch spannend, wie das sozusagen wieder diese Stärke des Mannes reifiziert und was das auch macht. Und ich finde deswegen auch wirklich so dieses Projekt sehr spannend. Und
also Verletzlichkeit von Männern auch anerkennen, das ist ein wichtiges Stichwort jetzt. Weil das seine Projektion ist auch dieser Aufnahmegesellschaft. Das sind junge Männer oder vielleicht nicht mehr ganz so junge Männer, die aus einer bestimmten Gesellschaft kommen, die wir uns als sehr patriarchal, sehr männerdominiert vorstellen. Und die können das. Das ist die Vorstellung.
Oder sie sind sogar gefährlich für uns. Also das ist ja auch
und sie sind vielleicht gerade deshalb
Reaktionen
gefährlich.
Auslöst. Also das ist ja dann auch die Frage, was macht das eigentlich diese Ablehnung, also das war dann einfach etwas, was immer wieder in Gesprächen auch stattfand, wie oft sich Männer zum Beispiel mir gegenüber von Islamismus distanziert haben, ohne dass ich explizit nach Religion gefragt habe oder wie sehr sie betont haben, dass sie extrem korrekt sich verhalten und da eben immer diesen Integrationsimperativ, also dass dieses Bustickets haben und so weiter, alles ganz korrekt gemacht, wie dieser extreme Druck auch auf sie wirkt. Also das, für mich war das sehr präsent in diesen Gesprächen, diese verschiedenen Bilder und Erwartungen.
Kommen wir noch auf einen Aspekt zu sprechen, die Sexualität. Inwiefern spielt jetzt das, was wir hier diskutiert haben, diese Zuschreibung von Normen, diese Zuschreibung von Normen der Mehrheitsgesellschaft, die Verunsicherung, die fehlende Übersetzung, vielleicht auch die fehlenden Räume für Männer, um ihre Verletzlichkeit auch verbalisieren zu können, die Kleinfamilie, die hier plötzlich so stark wirkt, die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, inwiefern spielt das jetzt alles auch in den Intimbereich der Sexualität hinein?
Ich knüpfe an dem, was Frau Wies dann auch erwähnt hat, die Verletzlichkeit der Männer auch in Themen wie Sexualität oder auch Heirat, Heiratszwang. Da ist wichtig, dass wir auch mal sehen, dass nicht die Männer immer die Täter sind, sondern auch Männer sind auch Opfer. Also das Patriarchat ist auch Opfer des patriarchalischen Systems, können wir dann sagen. Wir haben Fälle, wo ein junger Mann, der hier in der Schweiz aufgewachsen ist, dass er dann eine Freundin hat, die aber von seinen Eltern nicht akzeptiert wird, weil sie eben nicht die Erwartung oder das Bild der Eltern entspricht, weil sie vielleicht eine andere Nationalität hat oder religiösen Hintergrund. Sie ist sozusagen die falsche Freundin. Und dann wird er danach gezwungen, jemanden zu heiraten, die eben und die Wahl der Eltern. Und dann ist es sozusagen die Dreieckbeziehung, die oft, die wir feststellen, wo dann auch die Männer stecken. Das ist sehr wichtig, die auch psychische Probleme dann auch lösen kann. Oder Homosexualität. Das ist ein Thema, wo, was wichtig ist, vor allem auch, was bedeutet das als sozusagen Sekundos und dann auch diesen Druck von Coming Out, von Peers, aber auch zu Hause. Also da gibt es unterschiedliche enorme Druck auch auf diese junge Männer, auch natürlich Homosexualität in dem Sinne auch breit diskutiert, aber jetzt spezifisch dann auch bei den Männern auch wichtig, dass wir diese Themen auch hinschauen und auch diskutieren. Welche Erwartungen oder was bedeutet das Mannsein, was wird von einem jungen Mann zu Hause erwartet? Diese Drucksituation müssen wir auch verstehen und auch eben durch die Arbeiten, die ja geschehen, dass man das auch anspricht und nicht die Männer immer nur als Täter darstellt.
Sie nicken, Johannes Berane?
Genau, das ist eine. Letzten Sonntag habe ich eine Veranstaltung mit Jugendlichen in Luzern. Und das Thema war auch thematisiert, dass das Gesetz in der Schweiz Homosexualität und Lesbien, sie können sie auch heiraten, oder? Und da war die Jugend, das war ein total geändertes Thema, weil die Jugendlichen haben sie gesagt, ja, das ist eine normal. Aber wir haben gesagt, ja, das ist eine normal, weil in der Schweiz, das ist ein Gesetz, wir können das akzeptieren. Aber wenn wir in unser Land zurück, das ist kein Thema, das ist ein Tabuthema, man redet nicht über das.
Oder man wird verfolgt.
Genau, genau. Und dann warum, das ist eine riesen Diskussion. Ich sehe, dass diese unterschiedlich, die Eltern und die Kinder, die wohnen in einem Haus, aber mit unterschiedlichen Meinungen. Und da braucht
und auch mit unterschiedlichen Wertvorstellungen.
Richtig. Ja. Richtig. Und Homosexualität kann in Eritrea zum Beispiel, er kann ein Homo sein, er kann für sich selber behalten, aber er kann nicht vorbereiten. Wenn das erwischt, dann ist es bestraft, oder? Und dann, wenn meine Tochter, mein Sohn auf dieses Thema mit mir diskutiert, wenn ich versuche, das zu erklären, wir können nicht einigen. So, das heißt, wir brauchen auch mit Männern über dieses Thema, wie können wir das umgehen mit unseren Kindern über die Sexualität. Nicht nur Homosexualität, nur Lesbien, sondern selber mit Teenagers oder 13, 14-Jährigen, da muss man noch mit ihnen kommunizieren, weil die haben alle die Informationen via diese Social Media, aber die Älteren auf ihre Background, sie haben einfach, die diskutieren nicht und dann am Schluss ist eine Gefahr für das Kind und dann auch die Kommunikation zwischen Eltern und die Kinder.
Eben diese unterschiedlichen Wertvorstellungen, die hier gerade in Bezug auf die Sexualität vorherrschen. Ich stelle mir vor, innerhalb von Familien und auch in Bezug auf die Herkunftsfamilie, wo man herkommt, das gibt Spannungen, auch Spannungen in der Person selber, Anna Wies.
Zur Sexualität, ich meine, da muss ich auch klar sagen, da gab es natürlich auch Grenzen in meiner Forschung, wenn ich als Frau, die in der Schweiz sozialisiert wurde, das ist natürlich nicht unbedingt eben ein solcher sicherer Raum, weil da ja da seinem Gespräch oder der Offenheit vielleicht auch gewisse Grenzen gesetzt sind. Aber was für mich dann schon zum Teil, also was Leute zum Teil reflektiert haben, ist, wenn sie dann auch eine also weniger die Familie, aber wenn sie eine Beziehung hatten mit jemandem, der von hier kam, dass da oft so dieses Misstrauen eben bis in die Beziehung hineinkam. Einerseits, weil Frauen das Gefühl hatten oder Angst hatten, die sind jetzt nur mit mir zusammen, weil sie einen sicheren Aufenthaltsstatus wollten. Andererseits aber eben auch, weil da diese Stereotypen auch bis in die Beziehung reinkamen, also diese Vorstellung von du kommst jetzt da aus Nordafrika, das heißt, also so wirklich diese rassistischen Vorstellungen auch in Beziehungen sehr präsent waren.
Ich finde, dass wir in der Schweiz als Gesellschaft, es ist eine dringende Notwendigkeit, dass wir hier diesen Diskurs auch führen. Sonst entsteht, glaube ich, eine Grabengesellschaft, also nicht nur Röstigraben, sondern auch, sag's mal, Sexgap in dem Sinne. Eine kleine Anekdote, mir wurde also eine eine türkische Transgender-Person hat mich aufzuklären versucht, warum jetzt Homosexualität schon konservativ ist. Also es heißt, es gibt Jugendliche aus, ich sag's mal hier, aus BildungsbürgerInnenfamilien. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe, die sich in Pan-, Bi-, Asexuelle- und Agender-Diskussion schon befinden. Und wir haben wirklich hier einen Graben, dass wir sozusagen, also natürlich, die finden, dass Homosexualität konservativ ist, weil es doch am Schluss auf Frau oder Mann abzielt und nicht auf die Liebe. Und das ist, hat mir irgendwie geleuchtet und ich finde, wir müssen darüber reden. Das ist sicher mal wichtig. Und zweitens auch, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, da spielt auch das Recht eine Rolle. Wir in der Schweiz, wir sind doch nicht schlecht eine Vielfalt-Managerinnen, sage ich jetzt mal so. Und wenn wir die Gesetzgebung, sei es in Bezug auf Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat anschauen, also die Gesetze, die können auch gewisse Grenzen aufzeigen. Also das Zitat von Hannah Arendt, die ja sagt, Freiheit ist nur in den Grenzen der Natur möglich, also auch Vielfalt, wenn ich das Analogie ziehe, Vielfalt ist auch nur mit einer rechtlichen Grenzziehung gegenüber schädlichen Praktiken, also natürlich, es gibt auch schöne Traditionen nur gegenüber schädlichen Praktiken möglich und auch damit der Schutz Menschenwürde ermöglicht wird.
Ein komplexes Thema, das wir hier in vielen Bereichen nur haben andiskutieren können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Diskussion. Das war Episode 15 von Wir sind hier, der Podcast zum schweizerischen Migrationshintergrund. Heute mit der Soziologin Anna Wies. Sie forscht und arbeitet an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Mit der Juristin Anna Sivaganesan. Sie arbeitet an der Universität Zürich und ist Präsidentin des Vereins Zwangsheirat. Und mit Johannes Berane, Begründer und Präsident von Vatersein in der Schweiz. Mein Name ist Christoph Keller. In der nächsten Episode schwenken wir ein bisschen um, bleiben aber beim Thema und reden aus der Perspektive der Frau. Wir sind hier ist ein Podcast der Eidgenössischen Migrationskommission, produziert von PodcastLab, podcastlab.ch, zu hören auf der Webseite der Eidgenössischen Migrationskommission, auf podcastlab.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.